Boulevard.
Mit Olaf Kosert, schönen guten Morgen. Mit unserem heutigen Gast legen Sie sich besser nicht an, denn sie ist Trägerin des schwarzen Gürtels im Taekwondo, dem koreanischen Kampfsport. Schauspielerin Birge Schade, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wann haben Sie das letzte Mal mit der Handkante ein Holzbrett durchgehauen?
Ich würde sagen, vielleicht ein halbes Jahr her oder so.
Ja, und ist gut gegangen?
Ist gut gegangen.
Ja, weil versicherungstechnisch muss man da als Schauspielerin ja immer aufpassen, dass man sich nichts tut und dann komplett auch wieder zum Dreh antreten kann. Ne?
Ja, genau, das stimmt. Aber ich meine, es können einem ja auch so alltäglich mal Dinge passieren.
Ja.
Eher noch als beim Taekwondo, weil man da ja die richtige Technik, wenn man die erlernt hat, dann geht das Brett gleich durch und es tut dann auch überhaupt nicht weh. Es tut nur weh, wenn man nicht richtig draufhaut und das Brett nicht durchgeht.
Und es tut auch immer ein bisschen weh beim Hingucken, muss ich gestehen. Ich glaube aber, dass für Ihre neueste Rolle Sie Taekwondo nicht so dringend brauchen. Birge Schade spielt am 18. März im Ersten eine Pfarrerin. Worum es in diesem Film geht, auch das werden wir besprechen in den kommenden zwei Stunden im Antenne Boulevard mit Birge Schade. Wir legen los mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben vollenden. Die Aufwärmrunde. Als Kind wollte ich immer unbedingt.
Zum Zirkus.
Zum Zirkus, als Akrobatin?
Ja.
Und was hatten Sie da besonders im Bild? Jonglage oder Seiltanz?
Nein, Seiltanz und am besten noch mit einem hübschen Tütü an.
Ach so, ja, das ist der Traum vieler kleiner Mädchen,
ja,
das,
genau.
Das rosane Tütü. Die schlimmste Strafe war für mich?
Langeweile.
Sie konnten nicht lange irgendwo rumsitzen und nichts tun?
Ja, genau.
Ja, so. Mhm. Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist...
Mein Sohn.
Ja, wie alt ist der jetzt?
9.
9 und da sind die Kinder ja noch in einem Alter, wo sie sich das Umarmen und Knutschen so ein bisschen gefallen lassen von der Mutti, ne?
Ja, genau. Ja. Es geht gerade noch. Ist ein wunderbares Alter. 9 ist wirklich super, weil da sind die Kinder nicht mehr ganz klein, wissen schon sehr viel, haben auch schon eine eigene Meinung und einen sehr klaren Blick auf die Welt. Aber sie sind noch nicht so... durcheinander gebracht durch die Hormonstörungen, die dann in der Pubertät passieren. Also es ist ein super Alter jetzt und ich verstehe mich mit ihm sehr, sehr gut und wir haben eine tolle Zeit immer zusammen.
Also da können Sie die Sucht noch ein bisschen ausleben. Ja. Was sich bei uns in Deutschland dringend ändern müsste?
Ach, mir gibt es im Moment ein bisschen zu viel Hass und wo ich mich frage, wo haben die Leute ihre gute Erziehung gelassen? Wo bleibt hier die Gelassenheit? Wo kommt das eigentlich her? Also ja, das müsste sich ändern.
Ist eine Frage, die sich viele stellen. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, werde ich unbedingt?
Viel reisen.
Gibt's da schon Ziele?
Also ich würde gerne nochmal nach Afrika. Ich habe da vor einigen Jahren längere Zeit verbracht, weil ich da gedreht habe. Und war völlig fasziniert, vor allen Dingen vom südlichen Afrika, also Namibia. Und ich würde da gerne nochmal hinfahren.
Also nochmal ein ausgiebiger Urlaub in Afrika. Und letzter Satz, der einer Vollendung bedarf. Wenn ich mit meinem Erwachsenenleben nochmal von vorn anfangen müsste, würde ich?
Ja, ich würde sagen, ich würde vielleicht, bevor ich zu einer Ausbildung schreite, ein wenig reisen vorher und mir die Welt angucken. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin ziemlich straight irgendwie, habe ich losgelegt, was auch völlig in Ordnung ist und so. Aber dieses sich ein bisschen Zeit lassen nach dem Abitur, ein bisschen mal die Welt angucken, ich finde, das sollte man machen als junger Mensch. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache.
Da fehlt einem einfach als berufstätiger Mensch und auch als Elternteil irgendwann die Zeit.
Ne? Ja, klar. Ja. Mit einem Schulkind ist man auch noch an Ferienzeiten gebunden. Also das ist wirklich, ja.
Ist ein bisschen schwierig.
Ist schwierig.
Ihre erste große Reise, die liegt eine Weile zurück. Da waren Sie 6 Jahre. Sie sind ja geboren in Schleswig-Holstein, in Wilster bei Itzehoe und sind dann aber mit 6 schon, haben einen größeren Umzug vollbracht, nämlich ausgerechnet in die andere Richtung Deutschlands, nach Bayern.
Ja, genau.
Ich stelle mir
Kulturschock.
Vor, das war ein Kulturschock.
Ja, ja? Ja, das war's wirklich. Also ja, das war ein ganz schöner Bruch, würde ich sagen, für mich, weil ich vorher auch in so einer familiären Situation war mit anderen Kindern, mit denen zusammen habe ich quasi meine kleine Kindheit verbracht, bis zu meinem 6. Lebensjahr und wurde dann da rausgerissen und kam auf ein bayerisches Dorf und alles war fremd, die Leute sprachen merkwürdig und da bin ich dann eingeschult worden, so als Norddeutsche, gar nicht so einfach am Anfang.
Also vom hohen Norden in den bayerischen Süden, das klingt für mich wirklich nach der extremsten Form der Migration innerhalb Deutschlands.
Ja, stimmt.
Ihr Vater war Seemann, ne? Oder hat als Seemann gearbeitet und musste dann eben nach Bayern, hat dann da einen Job bekommen. Das war der Grund.
Genau, das haben damals, glaube ich, relativ viele gemacht. Den Beruf nennt man Schiffsingenieur. Ich denke, das hat was einfach mit großen Maschinen zu tun, die man am Laufen hält. Und da in Bayern gibt es eben viele Erdölraffinerien. Und dann sind damals einige aus dem Norden dann nach Bayern gegangen, Ingenieure, um dort zu arbeiten. Und Schleswig-Holstein ist ja nach wie vor eine etwas strukturschwache Gegend und Bayern boomte damals, sind da viele vom Norden nach dem Süden gegangen und mein Vater war einer von denen.
Mit 6 Jahren ist man ja durchaus schon teilsozialisiert, also sie waren in diesem Fall norddeutsch sozialisiert, aber auch bayerisch geprägt natürlich dann durch die Jahre danach. Was liegt Ihnen heute gefühlsmäßig näher? Ist es, wenn Sie an Heimat denken, der Norden oder der Süden?
Ja, das ist eine interessante Frage, denn Heimat ist so eine Sache, ne? Wo ist denn eigentlich Heimat? Ich fühle mich mittlerweile in Berlin zum Beispiel sehr heimatlich.
Sie leben in Berlin?
Ich lebe in Berlin und ich fühle mich eher hier jetzt verwurzelt. Also es ist so ein bisschen was von allem, würde ich sagen.
Also man schwebt so ein bisschen zwischen den Kulturen, ja?
Fast. Ja, ja.
Von Berlin sagen Sie, das ist eine Stadt für Leute, die nicht wissen, wo sie hingehören. Insofern passt das ja vielleicht ganz gut. Ja.
Ja.
Hier bei uns in Brandenburg sind Sie auch beruflich schon in Erscheinung getreten, zum Beispiel im ZDF Spreewald-Krimi als Psychotherapeutin oder im Film mit Burnout durch den Wald. Da schicken Sie gestresste Leute durch die Märkische Schweiz. Haben Sie denn auch Orte in Brandenburg, die Sie privat für sich entdeckt haben?
Ja, es gibt Orte, die ich immer wieder mal aufsuche. Ich meine, auch gerne Potsdam. Ich liebe den Park Sanssouci, ist ja klar. Ist ja auch wunderschön. Und die Landschaft, einfach Natur, das mache ich gerne. Ein bisschen mal am Wochenende rausfahren, klar.
Wenn die Zeit es zulässt. Sie wollten ja eigentlich prima Ballerina werden, haben auch eine Ausbildung zur klassischen Balletttänzerin gemacht. Sie waren dann als 16-Jährige schon am Theater in Ingolstadt, haben da Statistenrollen übernommen und haben auch gesagt, das hat mich über die blöde Teenagerzeit gerettet. War Ihre Teenagerzeit besonders blöd oder sagen wir so im normalen Rahmen blöd, wie das
für
viele ist?
Ja, ich glaube, sie war im normalen Rahmen blöd. Aber ich meine, wenn man dann noch in der Provinz lebt, wirklich dann so, ist es schon auch öde. Da gab es nicht so viel, außer irgendwie rumhängen in der Fußgängerzone und sich da mit Freunden treffen am Nachmittag. So. Und dann bin ich eben durch meinen Ballettunterricht am Theater gelandet, in Ingolstadt am Stadttheater, weil da suchten die für ein Musical Komparsen, die auch tanzen können, die sich bewegen können und so. Und da habe ich irgendwie ganz schnell gemerkt, wow, das ist eine Welt, da möchte ich sein, ja. Und bin ja gar nicht mehr weggegangen. Ich bin einfach da geblieben.
Und haben sich Ihre Eltern schon gewundert, warum das Kind nicht mehr auftaucht?
Ja gut, ab und zu war ich dann auch zu Hause und ich musste ja auch noch zur Schule gehen. Aber die freie Zeit, die habe ich dort verbracht.
Sie haben dann Ausbildung an der Münchner Schauspielschule abgeschlossen mit der staatlichen Bühnenreifeprüfung, so nennt sich das. Wobei Ihnen ist damals ja beim Vorsprechen an der Schauspielschule angeblich eines nicht zugetraut worden, nämlich Mut zur Hässlichkeit.
Ach, was Sie alles
wissen. Das habe ich gelesen. War das so oder ist das eine Ente?
Nee, das ist tatsächlich wahr. Ich war dann natürlich auch tatsächlich so ein hübsches Mädchen von der Ballettschule. Also eine kleine Tänzerin kam da an und ich habe ja einige Vorsprechen gemacht und bin dann immer in der zweiten Runde rausgeflogen. Und an einer Schule war das dann eben so, ja, dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass ich auch hässlich sein kann. Ich soll doch nochmal wiederkommen und eine hässliche Rolle erarbeiten. Ich dachte, was wollen die denn von mir? Ich weiß nicht, ob sie mich zu eitel fanden oder so. Ich konnte mit der Kritik irgendwie wenig anfangen. Und ich bin dann eben auf einer anderen Schule dann gelandet. Also ich bin da gar nicht nochmal hingefahren.
Das ist auch das Beste, was man machen kann. Es gab dann ja eben andere, die ihr Talent zu schätzen wussten. Sie haben sich dann ja noch weitere Lehrer gesucht nach der Ausbildung und waren auch eine Weile in New York. Warum gerade New York? War das für den Hollywood-Look?
Nee, das war gar nicht wegen Hollywood. Ich fand einfach, die tollsten Schauspieler kamen aus Amerika.
Zum Beispiel, wer hat Ihnen damals imponiert?
Naja, wir hatten natürlich, was halt so Schauspielschüler damals toll fanden und immer noch toll ist, Robert De Niro, Meryl Streep, so diese Kategorien. Ja, da war ich irgendwie auf der Suche. Da dachte ich, da will ich noch mal mehr wissen. Wo kommt das her? Was sind das für Leute? Und ich habe da auch ganz schön gekämpft und so. Und das ist auch nicht einfach. Da gibt's so viele tolle Schauspieler, die rumlaufen. Da muss man schon auch ganz schön an sich arbeiten und kämpfen. Und das hat mir noch mal sehr gut getan.
Antenne Brandenburg, der Boulevard, heute mit Schauspielerin Birge Schade. Am kommenden Freitag ist sie zu sehen in einem neuen Film, und zwar in der ARD. Titel: Frau Pfarrer und Herr Priester. Und da fällt uns nicht schwer abzuleiten, welche Rolle sie übernehmen, nämlich die der evangelischen Pfarrerin Rike Schmidt. Und die gerät aneinander mit einem Kollegen von der katholischen Nachbarfraktion, oder was ist der Plot?
Ja, sie kriegt mit dem neuen Pfarrer, der da gerade seine neue Stelle antritt, frisch aus Rom eingetroffen in der Nachbargemeinde. Und mit dem kriegt sie zu tun, weil sie mit der katholischen Nachbargemeinde eigentlich die Jugendarbeit teilen. Aber diese Gemeinde möchte jetzt das Jugendzentrum schließen. Und deswegen sucht sie ihn auf, um da Informationen von ihm rauszubekommen. Und da geraten die beiden aneinander. Aber auch sind sich nicht unbedingt unsympathisch, so würde ich es jetzt mal sagen.
Das dachte ich mir fast. Es wäre nicht verwunderlich, wenn auch der Priester wie auch die Pfarrerin solo wäre.
Ja, der Priester ja von Haus aus. Und, und die Pfarrerin ist alleinerziehend. Eine 19-jährige Tochter hat sie.
Ich bin jetzt nicht genau mit den kirchlichen Regeln und Ritualen vertraut, aber wäre das theoretisch möglich, eine Beziehung zwischen einer evangelischen Pfarrerin und einem katholischen Priester?
Nein.
Nö.
Nein, die katholischen Priester unterliegen dem Zölibat.
Ja.
Die haben gar keine Beziehung eigentlich.
Und das bei einem so gut aussehenden Kollegen wie Martin Gruber, ja, der den Toni Seidel spielt.
Genau.
Eine Verschwendung, möchte man ausrufen. Wobei das, was dieser Film ausdrücken will, sich viele Gläubige ja für die Ökumene wünschen. Ja, Katholiken und Protestanten nähern sich wieder ein bisschen an.
Ja, genau. Also die Grundfarbe von diesem Film ist, dass die eine gemeinsame Sache verfolgen, nämlich für ihre Gemeinde da zu sein, für die Menschen dort und gemeinsam sich um sie zu kümmern. Und im Grunde genommen ist es das Gleiche, was sie wollen. Der philosophische Unterbau sozusagen, der ist etwas anders. Und nun gehen sie auch gemeinsam los und versuchen, das auch zu leben. Und da gibt es ja am Ende des Films so eine kleine Utopie noch mit dem Rabbi und dem Imam und so. Ich finde das ganz schön erzählt, weil es natürlich ist, es ist ein Wunsch, könnte man sagen, auch des Regisseurs, eine Vision. Aber warum nicht, ja? Ich meine, das muss doch möglich sein, dass man sich da annähert, wenn man doch im Grunde genommen nur das Gute will und die Mitmenschlichkeit und die Nächstenliebe.
Mhm. Ja, das in einer Zeit, in der Religion spaltet, mhm, einerseits, aber natürlich auch immer noch ihre Aufgabe wahrnimmt, die Menschen zusammenzubringen und zu unterstützen. Kommenden Freitag, 20.15 Uhr im Ersten, Frau Pfarrer und Herr Priester und in einer der Hauptrollen unser heutiger Gast, Birge Schade. Wir kommen jetzt zum obligatorischen Gastgeschenk. Frau Schade, da steht eine Tüte und die dürfen Sie sich nehmen und reingucken, wenn Sie möchten.
Oh, das ist aber nett. Mhm. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Eine Süßigkeit?
Ja.
Oh, sind das Salmi-Lollis?
Ja.
Liebe ich. Ach, wie toll.
Salmi-Lollis.
Wo haben Sie die denn aufgetrieben?
Na, es gibt so einen Spezialladen. Mhm. Das sind alles Salmiak-Süßigkeiten.
Ja, toll.
Denn Sie sind ein
genau
großer Salmi-Fan.
Genau, das ist genau mein Geschmack.
Das ist so eine typische norddeutsche Nascherei, ne?
Ja, absolut. Also ich war jetzt gerade, habe meine Großmutter besucht, die 93-jährig immer noch in Wilster lebt. Und dann habe ich gesagt, als ich da aus dem Supermarkt zurückkam vom Einkaufen, ich sagte, Oma, hier gibt's so viele Salmi, also Lakritz-Sorten im Regal im Supermarkt, das habe ich woanders noch nie gesehen. Also da gibt's wirklich so ganze Regale voll mit unterschiedlichen Lakritzen. Wird viel mehr dort im Norden gegessen.
Ja, und ich kannte das gar nicht, Salmi-Lollis. Das war mir neu. Das heißt, das ist quasi Lakritze mit Schokoladenüberzug?
Ja, ja, genau. Also da ist noch so eine Zuckermasse drin. Und in dieser Zuckermasse sind diese Salmis. Und dann ist das Ganze mit Schokolade überzogen.
Das ist wohl, sagte mir der Verkäufer, so ein bisschen salziger, der Geschmack, als mhm, Lakritze noch, ne?
Mhm.
Ja. Die sind jedenfalls aus Schleswig-Holstein. Da habe ich extra nochmal nachgefragt. Wer macht denn die beste Lakritze überhaupt? Machen das die Deutschen, die Dänen oder die Holländer?
Ach, das ist natürlich alles so eine Geschmackssache, ne?
Ja.
Ich mag gern dänische Lakritze. Also ich mag diese ganz, ganz extreme Lakritze, das ist mir auch zu hart.
Ja.
Aber das ist so ein Mittelding. Diese dänische Lakritze, die ich jetzt im Kopf, da gibt's natürlich auch ja verschiedene. Das hat so eine schöne Würzigkeit und auch von meiner Konsistenz her mag ich das gerne.
Hm. Na gut, dann können Sie jetzt mal ordentlich reinhauen. Also vielleicht, ja, wenn Sie mal wieder Lust auf was Süßes haben. Salmi-Lollis.
Ja, toll, dankeschön.
Also Salmiak-Lollis sind eine Ihrer Leidenschaften. Die andere ist Taekwondo. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt. Ist das jetzt tatsächlich sowas wie Zweikampf oder kann man das auch für sich selber machen?
Ja, aber es gibt natürlich auch die, also da gibt's, es gibt unterschiedliche Disziplinen und auch unterschiedliche Sachen, die man übt. Man kann es aber auch sehr gut für sich alleine trainieren und da gibt es so bestimmte Formen, die man lernt. Also das nennt sich Yong.
Das sind so Übungen,
das sind so Abläufe.
Abläufe.
Wie so eine Choreografie, so eine Kampfchoreografie mit imaginärem Angreifer sozusagen. Dann gibt es natürlich Partnerübungen, dann gibt es die Bruchtests, es gibt alles Mögliche.
Und was ist das, was das mit einem macht? Ist es die Kraft, ist es die Verteidigung oder ist es Konzentration und Meditation?
Ja, es ist beides. Also natürlich trainiert man ganz normal auch seinen Körper, ne? So, also man kommt schon ganz schön ins Schwitzen bei dem Sport. Es ist die Kraft, Koordination, Schnelligkeit. Es ist aber auch mental, dass man sein Selbstbild auch ein bisschen verändert. Oder dieses, ich bin da auch hingekommen und gesagt, ja, das ist ja ein toller Sport, aber nee, auf dem Brett hauen, das mache ich nicht. Da tut man sich ja weh, was soll denn das? Das will ich gar nicht, ne? Und irgendwann, wenn man das eine Weile macht, dann merkt man, ah, doch, interessant. Man übt es ja auch mit Polstern. Und einfach dann auch zu gucken, funktioniert die Technik überhaupt? Und wenn man dann das erste Mal so ein Brett durchgetreten oder durchgeschlagen hat mit der Hand, ist das echt ein tolles Gefühl. Und dann merkt man auch, dass es eben gar nicht so sehr die pure Kraft ist, ne? Sondern es ist eine Technik, wo dann eben auch die Schnelligkeit dazu kommt, die Ausführung. Und dann, ja, dann geht so ein Brett durch und man spürt's kaum.
Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, ich finde das spannend. Ist das auch was so für Mit-40er? Kann man da noch mit anfangen?
Oder? Kann man, ja. Auf jeden Fall. Das ist das Tolle auch, also gerade beim traditionellen Taekwondo, man kann es trainieren, auch bis ins hohe Alter. Das muss man einfach seinen Trainingsstil ein bisschen verändern. Man muss sich selber auch, das ist für mich jetzt auch, also ich mache das jetzt fast 20 Jahre, ich trainiere jetzt auch anders als damals. Einfach weil ich jetzt, da kommen so ein paar Zipperlein, ne, das Knie und was weiß ich. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, lernt aber eben auch mit sich umzugehen und vor allen Dingen auch diese blöden Vergleiche zu lassen. Ich muss mich nicht mit einem 18-jährigen Schwarzgurt vergleichen. Ja, ein junger Mann, der gerade irgendwie im Saft steht und in der Blüte seiner Kraft, mit dem brauche ich mich nicht vergleichen. Das ist Quatsch, ja. Aber ich kann eine ordentliche Technik machen, dann mache ich die vielleicht nicht mehr so schnell. Aber das kann man immer weiter üben und immer weitermachen. Das ist ganz toll.
Also eine Empfehlung von Birgit Schade. Versuchen Sie es mit Taekwondo.
Ja.
Sie geben das auf Ihrer Internetseite ja sogar als eine Ihrer Qualifikationen aus, neben Führerschein und Sprachkenntnissen. Hat Ihnen Taekwondo schon mal bei einer Rolle geholfen?
Nee, leider noch nicht. Also ich wurde bisher noch nicht so besetzt. Sehr gerne, vielleicht auch als Pfarrerin. Kampfsport mal einsetzen. Nein, ich weiß es nicht. Also bisher habe ich das noch nicht benutzt für eine Rolle. Aber vielleicht kommt es ja noch.
Tja, asiatische Kampffilme gibt es ja doch ja, reihenweise. Genau. Vielleicht fragt man sie da mal an. Bei uns ist heute eine Schauspielerin, die enorm vielfältig ist, Birgit Schade. Was bei Ihnen auffällt, ist wirklich die Bandbreite ihrer Filme. Die Räuberin, da spielen Sie eine 43-Jährige, die sich in einen Teenager verliebt. Dann überlässt eine ihrer Filmfiguren im Film Delfinsommer ihre Tochter einer Sekte. Und in Bloch, Vergeben nicht vergessen, bringt ihre Filmfigur als psychisch Kranke ihr Baby um. Das sind relativ harte Stoffe für eine Schauspielerin. Was war, würden Sie sagen, für Sie die größte Herausforderung rollentechnisch?
Also ich fand tatsächlich damals diese Rolle bei Bloch, die war für mich schon eine Herausforderung, weil ich auch damals eben gerade selber ein kleines Baby hatte. Und diese Szenen, wo wir dann diesen kleinen weißen Sarg da stehen hatten und so, also das war echt ganz schlimm für mich. Das sind Dinge, die trägt man am Ende von so einem Drehtag mit nach Hause und die sitzen im Körper. Und da braucht man erstmal eine Weile, bis das wieder rausgeht.
Ihre beiden Omis sollen vom Bloch ziemlich schockiert gewesen sein, ne, von dieser Rolle der Kindstöterin. Da haben sie angerufen und gesagt, Mensch, Kind, nicht sowas.
Ja, ja. Ach, meine Oma, sie war, meine eine Oma, die ist 98-jährig schon gestorben vor einigen Jahren, die andere 93-jährig immer noch in Form, Gott sei Dank. Und da habe ich schon des Öfteren mal gehört, Mensch, was hast du da denn wieder für eine gespielt? Die möchten da lieber mich in einem schönen Traumhotel ja. am Karibikstrand sehen. Ja. Mit schönen Kostümen.
Oder einer schönen Familienserie. Was fürs Herz ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, na klar, versteht man auch. Es gibt ja den Spruch, in Deutschland wird man nur was, wenn man immer auf denselben Stein spuckt. Ja, mit anderen Worten, man macht entweder Komödien oder man macht Krimis oder Dramen, weil die Leute einen dann erkennen auch sofort. Für sie scheint das aber nicht in Frage zu kommen, ne?
Ach, sagen wir mal so, das hat sich nicht ergeben. Also ich habe da nie so Wert drauf gelegt. Ne? Für mich war immer ein ganz großer und toller Aspekt meines Berufes eben die Möglichkeit, ganz viel unterschiedliche Dinge zu tun. Aber Sie haben vollkommen recht. Einen sogenannten Wiedererkennungseffekt hat man dadurch nicht unbedingt. Also auch, weil ich in jeder Rolle anders wirke. Ich sehe anders aus. Weiß ich nicht. Ich habe das schon mal immer gehört im Supermarkt, nachdem man, Mensch, Frau Schade, aber Sie sehen ja in Wirklichkeit viel hübscher aus als da gestern Abend. Da habe ich gesagt, ja, aber die war ja auch krank, die ich da gespielt habe. Die war, das ist ja auch eine Alkoholikerin gewesen. Ist doch klar, dass die nicht gut ausgesehen hat. Da hat man immer so das Gefühl, aber Leute, was wollt ihr von mir? Ich bin doch nicht, Gott sei Dank, die Person, die ich da gestern gespielt habe. Aber die Leute möchten ja immer gerne, was weiß ich, wissen, was sie erwartet. Und dann wollen sie sagen, ah, da ist ein Film mit Birgit Schade, da erwartet mich das und das. Bei mir kann man vielleicht sagen, da ist ein Film mit Birgit Schade, das könnte gut sein. Das schauen wir uns mal an. Vielleicht wäre das so eine Sache, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber wissen Sie, was ich meine? Es ist ja klar, so wie früher Doris Day, da hat man gewusst, ah, das schalte ich heute Abend an, dann wird's wieder lustig, so, ne? Und gut, das ist halt bei mir nicht der Fall. Da kann man nie wissen, was einen erwartet.
Sie hören Antenne Brandenburg am Sonntag. Birgit Schade ist heute bei uns, Schauspielerin. Und wir sind angelangt beim Antenne-Fragebogen. Das sind kurze Fragen mit der Bitte um knackige Antworten. Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen?
Vier.
Vier? Das sind alles Nudelgerichte oder warum gerade vier Gerichte? Was sind das für Gerichte?
Es sind nicht alles Nudelgerichte, nein. Das ist zum Beispiel meine Lieblingssuppe nach einem Rezept meiner Großmutter.
Woraus besteht die Suppe?
Aus einem guten Stück Rindfleisch, Rinderknochen, dann wird das schön und lange ausgekocht, dann kommt Suppengrün dazu, genau. Dann wird das nochmal gekocht, bis das Suppengrün schön noch immer bissfest ist. Dann gibt es so schön klebrigen Reis dazu oder es gibt so kleine Eierklüten, nennt das meine Großmutter. Das sind so kleine Klöße, die man macht aus Ei und Mehl. Und dann kommt da noch so ein bisschen Muskat rein. Und das mache ich immer sehr gerne. Das ist vor allen Dingen im Winter, wenn es kalt ist oder man so ein bisschen angeschlagen ist, dann tut es sehr gut.
Eine gesunde, kräftige Rinderbrühe mit Einlage.
Genau.
Welche Sprache würden Sie gern perfekt beherrschen?
Französisch.
Warum?
Ich weiß nicht warum. Ich finde es eine wunderschöne Sprache, eine Sprache, die ich nie gelernt habe. Ich habe es einmal versucht, ich hatte es nicht in der Schule, dann habe ich mal einen Französischkurs gemacht. Es ist eine schwere Sprache, muss ich sagen, und ich habe es dann wieder ganz schnell verlernt. Wenn man einfach als Erwachsener, man muss, wenn man was lernt, da immer dranbleiben, man muss es immer wiederholen. Das sitzt einfach nicht so tief, ne? Wie als wenn man was als Kind lernt.
Also Französisch. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpel?
Ja.
Ja, was würden Sie mit sich unternehmen oder warum würden Sie sich auf sich freuen als Kumpel?
Ich glaube, dass ich ein guter Kumpel bin. Auf mich kann man sich verlassen. Ich bin, glaube ich, ganz unterhaltsam. Mit mir kann man gut Kaffee trinken gehen, aber ich gehe auch gerne mit und gucke mir eine Stadt an. Ich klettere auch gerne mit auf den Berg. Ich mache alles mit, was spannend ist und irgendwie unterhaltsam. Und ich glaube, ich würde mich gerne als Kumpel haben.
Welche kindliche Abneigung haben Sie nie überwunden?
Ich mochte Mathe nie besonders und das ist mir auch erhalten geblieben als Erwachsener.
Ja, ich schließe mich an. Von welchem Traum haben Sie sich bereits verabschiedet?
noch mehr Kinder zu bekommen.
Ja, wäre das ein Wunsch gewesen, eine richtige Ladung voller kleiner
genau,
Kinder.
Genau, wollte ich immer ganz viele Kinder haben, dann bin ich dann wieder von abgekommen, von ganz vielen Kindern. Ich hätte gerne immer zwei gehabt, dann war es ja bei mir relativ spät, bis es überhaupt losgegangen ist. Und jetzt habe ich einen wunderbaren Sohn. Aber da ich selber als Einzelkind aufgewachsen bin, wollte ich das eigentlich meinem Sohn ganz gerne ersparen. Aber es hat nicht sollen sein, wie meine Großmutter mal gerne in solchen Fällen sagt.
Da wird er drüber hinwegkommen. Was ist Ihr Beitrag zur Verbesserung der Welt?
Das ist eine gute Frage, ne? Ich versuche, freundlich zu sein. Ich versuche, wirklich meinen Mitmenschen freundlich zu begegnen. Es ist nicht immer leicht. Ich verstehe auch die anderen, die grummelig in der U-Bahn sitzen oder einmal über einen Haufen rennen, weil sie es eilig haben. Ich versuche, das alles nicht zu tun. Wahrscheinlich passiert es mir dennoch manchmal, dass ich unfreundlich gucke, wenn ich irgendwo in der U-Bahn sitze. Aber ich finde, wenn alle ein bisschen freundlicher wären, dann wäre schon viel getan, ne?
Bin ich dabei. Hätten Sie gern ein Haustier? Wenn ja, welches?
Ja, ich hätte gerne einen Hund und ich hätte auch furchtbar gerne eine Katze. Das Problem ist, ich bin gegen Katzen allergisch und in dem Haus, in dem ich wohne, sind Hunde nicht erwünscht. Nein, aber ich finde tatsächlich auch in meinem Beruf mit dem vielen unterwegs sein, ist es schwierig mit dem Haustier. Aber es ist natürlich ein Thema, weil mein Sohn möchte gerne eins. Mhm. Kinder haben ja immer gerne eins und ich finde es eigentlich auch gut für Kinder, aber ich bin halt der Meinung, man sollte wirklich Zeit haben und nicht dann irgendwie immer das Tier dann weggeben müssen, weil man eben selber verreist ist oder keine Zeit hat und so.
Gut, das kann noch ein bisschen warten. Was ist für Sie eine kulinarische Versuchung?
Ja, ich mag unheimlich gerne koreanische Küche zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es ja eben auch, bis auf das, was man so kennt, diese Hausmannskost, das ist ja recht deftig auch, ne? Bibimbap oder so, das ja. Kennen Sie ja vielleicht.
Das ist mit Reis und Fleisch oder
genau,
Gemüse, ne?
Genau,
je nachdem, was man
in so einem heißen Topf. Aber es gibt da eben auch so sehr spezielle Sachen in der koreanischen Küche. Und da bin ich schon sehr neugierig und würde da gerne noch ein bisschen weiter forschen.
Und letzte Frage, was war der schönste Ort, den Sie je besucht haben?
Ich würde sagen, ja, war es jetzt die Arktis oder war es die Namib-Wüste? Also da wüsste ich jetzt schwer zu sagen, was schöner war. Es ist sehr, sehr, zwei sehr spezielle Landschaften und wunderschön. Das Eis in der Arktis oder die Wüste in Namibia.
Das sind wirklich zwei Extreme, also die Kälte und die Hitze. Sie sollen ja einer der Grundpfeiler der deutsch-griechischen Freundschaft eigentlich sein, ne? Weil Sie sind oft nach Griechenland in Urlaub gefahren, habe ich gelesen. Stimmt das?
Der Grundpfeiler der deutsch-griechischen Freundschaft. Ist super. Ja. Ich habe ein Faible für Griechenland und habe auch Freunde dort und war mal mit einem Halbgriechen zusammen und auch mein jetziger Mann hat seit Kindheit Verbindungen zu Griechenland. Also Griechenland kam immer wieder in mein Leben. Und darüber freue ich mich sehr.
Ist das dann immer derselbe Ort, an den Sie fahren oder das ganze Land?
Nein, also in den letzten Jahren war es immer der gleiche Ort, aber das muss nicht zwingend sein. Es ist halt mit einem Schulkind so eine Sache, wenn man ja nicht so lange Zeit hat und dann aber schon einen Ort hat, den man kennt und wo man weiß, das ist schön, das ist wie so ein zweites Nachhausekommen dann, aber Griechenland hat noch so viel, ich meine Gott, die ganzen Inseln, und das schafft man ja alles gar nicht. Also ich möchte gerne da noch ein bisschen mehr sehen von Griechenland.
Ist das dann die Natur? Ist es der Sommer? Ist es die Kunsthistorie? Was fasziniert Sie an Griechenland so sehr?
Es ist schon die Natur und also die Schönheit einfach der Landschaft, dieser unterschiedlichen Landschaft auch. Aber auch die Menschen, die Mentalität, das mag ich sehr, sehr gerne.
Waren Sie auch in Griechenland, als Angela Merkel schon mit Hitlerbärtchen in den Zeitungen dort zu sehen war?
Ja. Ich war jetzt länger nicht in Athen, auch während dieser Zeit, obwohl Freunde von mir dort wohnen, aber ich eben nur im Sommer Zeit habe und dann ist es in Athen wirklich sehr, sehr heiß. Und dann sind wir mal gleich auf die Insel gefahren. Ich kann nur sagen, auf den Inseln merkt man nichts. Also man muss wirklich keine Angst haben, jetzt als Deutscher da hinzufahren und dann da verprügelt zu werden, nur weil man Deutscher ist. Also das wäre jetzt völlig falsch, das zu denken.
Gibt's denn bei Ihnen außer Urlaubsplänen auch in absehbarer Zeit neue Filmprojekte? Und Theater, haben Sie vorhin schon erzählt, waren Sie gerade auf Tournee? Was steht da an bei Ihnen?
Also Theater erstmal nicht. Die Tournee ist jetzt abgeschlossen. Drehmäßig, also ich werde jetzt ein paar Tage in Frankfurt drehen beim Tatort. Das ist so das Aktuellste, was jetzt im März ansteht. Alles andere für dieses Jahr ist noch in den Sternen, beziehungsweise nicht spruchreif. Das ist um diese Jahreszeit aber eigentlich normal, dass das noch so ein bisschen offen ist. Die Projekte kommen erst und ich hoffe, sie kommen zu mir. Aber ja, das ist jetzt noch kein Grund zur Beunruhigung, dass ich da jetzt noch nichts Konkretes weiß.
Das gehört ja auch zum Schauspielerleben, das abwarten können müssen, dass gewisse Projekte an einen herangetragen werden. Aber ich habe den Eindruck, Sie hätten auch sonst genug zu tun mit Taekwondo, Klavierspielen lernen und den Sohn herzen und knuddeln.
Ja, stimmt, da habe ich genug zu tun.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Birgit Schade war das. Und am 18. März, also am kommenden Freitag, ist sie zu sehen in der ARD mit Frau Pfarrer und Herr Priester. Wir wünschen ganz viel Erfolg dafür und danke für den Besuch.
Vielen, vielen Dank und allen wünsche ich noch einen wunderschönen Sonntag. Antenne, Antenne.